FreeFM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, besuchen wir die Ulmer Feuerwehr. Wir stellen ihre Abteilungen und ihre rund 1900 jährlichen Einsätze vor. Dazu begrüßen wir den Chef persönlich, Herrn Branddirektor Adrian Röhrle. Ganz herzlich willkommen im Radio Free FM Studio, Herr Röhrle.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Es scheint heute nirgends zu brennen.
Ja, momentan bin ich noch nicht im Dienst. Die Kollegen allerdings sind nach wie vor noch im Dienst und bearbeiten alle Einsätze, die heute natürlich anfallen.
Das ist doch klar, bei so vielen Einsätzen, da geht man davon aus, dass es keinen Tag ohne Einsatz gibt wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig. Wir haben im Jahr ca. 1900 bis 2000 Einsätze. Da wird einem deutlich, dass wir knapp 3 bis 4 Einsätze auch pro Tag fahren. Das sind nicht immer die Großbrände, aber viele, viele kleine Einsätze, die wir auch dort erledigen müssen.
Wie die Einsätze sich verteilen, wie viele Brandeinsätze es gibt und was ansonsten so anfällt, das werden wir alles aufarbeiten in dieser Sendung. Vielleicht haben Sie zunächst ein paar Infos über sich selber. Wie sind Sie beruflich reingekommen in dieses Amt?
Ja, ich bin vor 44 Jahren in dieser wunderschönen Stadt Ulm geboren und auch hier aufgewachsen und habe hier die ganz normal die Schule besucht. Und nachdem ich Abitur gemacht hatte, hat mich noch mal kurz die Bundeswehr gerufen, der Grundwehrdienst, der damals verpflichtend war. Und schon damals war für mich klar, ich möchte ein Studium angehen. Feuerwehrleute an sich, Berufsfeuerwehrleute an sich haben alle einen Beruf erlernt, egal ob einen Handwerksberuf oder ein Studium. So habe ich dann zunächst einmal an der Universität Stuttgart Bauingenieurwesen studiert, noch gar nicht mit dem Ziel, einmal Berufsfeuerwehrmann zu werden. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt schon mit 15 Jahren in der Jugendfeuerwehr in Ulm und habe mich begeistert für diese Technik und Kameradschaft und auch den Dingen, die man dort erlebt. Also sprich, dass etwas relativ schnell und kurzfristig auf die Beine gestellt werden kann. Im Studium als Bauingenieur hatte ich dann eher die langfristigen Pläne vor mir, sodass unter Umständen auch Baustellen, die ja länger dauern, über Jahre hinweg geplant und dann auch umgesetzt werden können. Die Feuerwehr an sich war für mich immer etwas, wo schnell auch Ergebnisse erzielt werden können. Nach dem Studium oder beziehungsweise am Ende des Studiums stellte sich natürlich wie für jeden die Frage, welche Diplomarbeit, welches Thema schreibt man denn dort? Und ich hatte mich dann schon für den baulichen Brandschutz, für Brandsimulation, also Simulationen am PC über Rauchausbreitungen, Brandausbreitungen entschieden. Und dieses Thema habe ich dann auch in meinem ersten Jahr in einem Ingenieurbüro in Bruchsal weiterverfolgen können. Nach diesem Jahr, beziehungsweise schon vor diesem Jahr, hatte ich mich entschieden und informiert über die Berufsfeuerwehr, über den Werdegang, was ich mit meinem Studium bei der Feuerwehr überhaupt anfangen kann. Und habe dort dann erfahren, dass es ein sogenanntes Brandreferendariat gibt. Brandreferendare ist der Vorbereitungsdienst für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst und gibt es in Deutschland pro Jahr leider nur sehr wenige. Damals, zu meiner Zeitpunkt, gab es im Bundesgebiet nur 12 Stellen für ein Brandreferendariat. Und üblicherweise sind das die Großstädte, die eine solche Ausbildung anbieten. So hatte ich die Chance, in Köln als Brandreferendar dann zu beginnen und diese 26-monatige Ausbildung mit verschiedensten Stationen in Deutschland zu durchlaufen, war sehr interessant, hochspannend. Man durfte unterschiedlichste Systeme sehen. Ich begann meine Grundausbildung für ein halbes Jahr bei der Berufsfeuerwehr Köln, bin dann anschließend zur Berufsfeuerwehr nach Stuttgart, zur Berufsfeuerwehr nach Hamburg, zur Berufsfeuerwehr nach Augsburg, zum Innenministerium, zum hessischen Innenministerium nach Wiesbaden gegangen und die ganzen schulischen Leistungen wurden an der Landesfeuerwehrschule in Nordrhein-Westfalen in Münster abgehalten, sodass ich in diesen 2 Jahren rund 12 bis 15 Mal umgezogen bin. Glücklicherweise erhält man dort immer noch eine Unterkunft auf der Feuerwache. Man lebt also quasi 2 Jahre hautnah die Feuerwehr. Und ich hatte dann im Anschluss die Chance, eben noch bei der Stadt Köln, bei der Berufsfeuerwehr Köln als stellvertretender Abschnittsleiter tätig zu werden. Das war eine sehr, sehr interessante Tätigkeit. Ich war dort zuständig insbesondere für die Technik, für die Information- und Kommunikationstechnik, also alles, was Funk, Telefon, Fax, PC und auch Netzwerk für die Feuerwehr bedeutet. Auf diesen insgesamt 11 Berufsfeuerwachen war ein eigenes Netzwerk, auch untereinander durch das Stadtgebiet, was zu betreuen galt. Und auch die gesamte Berufsfeuerwehr musste mit Kommunikationsmitteln ausgestattet werden. Daneben als stellvertretender Abschnittsleiter war die Aufgabe, noch 4 Berufsfeuerwachen mit insgesamt ca. 300 Einsatzbeamten und mit 10 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr mit nochmal 300 Einsatzkräften zu betreuen, aber allerdings das als Stellvertreter für den Abteilungsleiter.
Wie haben Sie das dann gehandhabt, wieder zurückzukommen in Ihre Heimatstadt und wie empfinden Sie das?
Ja, in Köln, das war schon sehr, sehr spannend als junger Mensch, dort in einer pulsierenden Metropole zu arbeiten mit vielen, vielen großen Einsätzen auch, habe viel Erfahrung gesammelt, habe dort auch sehr, sehr gern gelebt und als die Chance dann vor circa 10 Jahren wieder zurück in den Süden zu kommen, in das Schwabenland, die konnte ich nicht ausschlagen. Vor 10 Jahren hatte ich dann die Chance, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Reutlingen zu werden und die Chance habe ich dann auch gerne ergriffen. Als dann vor circa 2 Jahren die Ausschreibung hier nach Ulm als Kommandant der Feuerwehr Ulm zu kommen, an diese sehr traditionsreiche Feuerwehr wieder zurück in die Heimatstadt zu kommen, konnte ich nicht widerstehen und hatte dann auch die Chance eben genutzt und mich durchgesetzt und bin nun seit November 2020 wieder als Feuerwehrkommandant tätig in Ulm.
Und Sie klingen, als würde es Ihnen hier gefallen. Back to the roots.
Ja, es ist die Heimatstadt, es ist für mich die schönste Stadt an der Donau, die es gibt. Also von daher bin ich sehr, sehr gerne hier. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, sowohl im Rathaus durch die Kollegen, durch das Bürgermeisteramt an der Spitze mit OB Zisch und auch durch die Kollegen bei der Feuerwehr, die ich zum großen Teil auch noch kannte, weil die Kontakte hierher waren immer, sind immer geblieben und ich hatte immer versucht, auch nach wie vor noch Informationen über die Feuerwehr Ulm zu bekommen.
Herr Röhrle, Sie hatten vorhin erwähnt, mit 15 sind Sie zur Jugendfeuerwehr gegangen und Sie hatten die Kameradschaft erwähnt, aber auch die Technik. Klar, in dem Alter interessiert man sich für alles, das Knöpfe hat und irgendwo vielleicht blinkt oder so. Aber was war für Sie speziell jetzt der Auslöser, die Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr zu besuchen?
Der Auslöser war eigentlich relativ einfach. Die kompletten Gleichaltrigen gingen damals, ich bin aufgewachsen im Teilort Unterweiler, zur Jugendfeuerwehr und da man mit allen eben befreundet irgendwie war oder bekannt war, habe ich auch die Jugendfeuerwehr einfach ausprobiert. Zunächst war für mich das völlig unbekannt, was Feuerwehr tut. Und diese Vielseitigkeit mit vielen verschiedenen Elementen, die Gemeinschaft, also sprich auch das Zusammenarbeiten mit der Technik, hat mir dann sehr große Freude bereitet. Und immer mehr Freude bereitet, dass ich immer noch interessierter und wissbegieriger wurde und dann schließlich und endlich auch bei der Feuerwehr beruflich hängen geblieben bin.
Welche technischen Geräte oder Kniffe waren es denn, die Sie so begeistert haben?
Das lässt sich sicher nicht auf ein einziges Gerät oder Ähnliches zurückgreifen oder zurückführen, sondern viele, viele Geräte, die dann auch unterschiedlich eingesetzt werden können. Also das, was ich eingangs sagte, einen Plan schmieden und dann mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, umzusetzen, ohne dass man noch weitere Hilfe braucht oder nutzen kann. Das war für mich faszinierend. Ein Fahrzeug, das quasi alles dabei hatte, um ein Feuer zu löschen oder auch technische Hilfeleistung, also etwas durchzutrennen oder etwas zu sägen, das ist schon faszinierend.
Sie haben die traditionsreiche Geschichte der Ulmer Feuerwehr kurz angerissen. Wie hat es denn begonnen mit der Ulmer Feuerwehr? Und es gibt ja das Jahr 1847 so als großen Wendepunkt.
Ja, genau. 1847 war die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Ulm durch Konrad Dietrich Magirus, der auch gleichzeitig der Firmengründer der Firma Magirus ist, so dass die Firma und auch die Feuerwehr Ulm eigentlich eine gemeinsame Wurzel verbindet. Und Konrad Dietrich Magirus war damals nicht nur als Industrieller einer derjenigen, der überhaupt eine Feuerwehr gegründet hat, sondern er hat auch für das Feuerlöschwesen ein wichtiges Buch geschrieben, Das Buch heißt Das Feuerlöschwesen in allen seinen Teilen. Er hat dort insbesondere auf die Technik abgehoben und diese Technik hat er natürlich verkaufen wollen als Industrieller, aber war gleichzeitig auch eine Art Normung, was damals noch nicht so ganz üblich war. Man hatte unterschiedliche Kupplungen, unterschiedliche Schläuche etc. Und das hat man nun vereinheitlichen können, sodass in Deutschland auch die Feuerwehren unterschiedlicher Regionen gut zusammenarbeiten konnten. Und er hat damit eine wichtige Spur aufgemacht, eine wichtige Linie aufgemacht, um die Zusammenarbeit unter den Feuerwehren zu forcieren.
So gesehen würde im nächsten Jahr ein großes Fest anstehen. 175 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ulm.
Das ist richtig. 175 Jahre. Damals war die Feuerwehr Ulm noch deutlich kleiner. Damals gab es noch nicht so viele Eingemeindungen, die ungefähr in den 70er Jahren hauptsächlich stattfanden. Aber nichtsdestotrotz, die komplette Feuerwehr Ulm wird dieses Jubiläum auch planmäßig begehen. Wir bereiten uns gerade vor. Wir versuchen, verschiedene Attraktionen auch die Bevölkerung mit einzubinden und Einblicke in unsere Arbeit zu geben.
So ein genaues Datum wird es wahrscheinlich jetzt noch nicht geben, aber da wird man sicherlich informiert.
Ja, wir sind derzeit noch auf der Terminfindungssuche. Was man schon verraten darf und kann, ist, dass wir einen Tag der offenen Tür planen und auch verschiedene Aktionen im Innenstadtbereich, in der Hirschstraße, in der Einkaufspassage, um uns dort zu präsentieren, um dort zu informieren, die Bevölkerung, was die Arbeit macht, was die Freiwillige Feuerwehr macht, was die Berufsfeuerwehr bzw. die Feuerwehrbeamten machen. Und auch die Jugendfeuerwehr soll sich präsentieren, denn auch dort ist immer wieder Nachwuchs, insbesondere nach der Corona-Zeit, gefragt.
Das wird auf jeden Fall spannend werden. Wissen Sie, wie viele Leute vor 175 Jahren ganz am Anfang dabei waren und wie viel es jetzt sind, wissen Sie bestimmt, aber damals ungefähr?
Ja, vor 175 Jahren, kurz vor der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr, war es eigentlich eine Pflichtfeuerwehr. Das heißt, jeder erwachsene Mann musste, der älter wie 18 war, musste damals zur Feuerwehr gehen. Es gab eine Löschpflicht, eine Hilfspflicht und damit kann man eigentlich einfach sagen, wenn man weiß, wie die Bevölkerung damals der männliche Anteil an Erwachsenen war, dann weiß man auch, wie viele Mitglieder waren. Es sind dann sicher einige ausgetreten, aber auch andere sind geblieben. Die genaue Zahl habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Aber heute sind es ja schon Richtung vierstellig fast, oder?
Ja, das ist richtig. Wir sind momentan kratzen an der 1000. Wir haben aktuell 998 Mitglieder. Also wie gesagt, wir kratzen sehr eng daran. Ein Großteil macht natürlich das Ehrenamt aus mit knapp 530 aktiven Mitgliedern. Das heißt, das sind diejenigen, die auch zu den Einsätzen ausrücken. Zuzüglich kommen noch ungefähr 130 Jugendliche, die in den Jugendabteilungen ab 10 bzw. 12 Jahren ihren Dienst versehen. Und auch unsere Alterskameraden, die nicht mehr aktiv in den Einsatzdienst gehen, mit knapp 170 Kameraden dort. Wir haben etwas Besonderes, was nicht jede Feuerwehr hat. Das ist ein Musikzug. Auf diesen Musikzug sind wir auch relativ stolz. Er ist sehr erfolgreich, beziehungsweise war auch sehr erfolgreich. Er hat diverse Preise und ist auch in Leistungs- und Wertungsspielen immer wieder vorne mit dabei. Dort haben wir insgesamt 39 Mitgliedern in diesem Musikzug, die uns auch immer wieder bei Festivitäten umrahmen. Da sind wir relativ stolz drauf.
Ich könnte mir vorstellen, bei 998, dass es nicht mehr lang dauert, bis der tausendste oder das tausendste Mitglied kommt. Mädels sind, denke ich, auch gefragt und willkommen. Was bekommt das tausendste Mitglied? Was loben Sie heute aus für das tausendste Mitglied?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Es könnte auch sein, der Stand, den ich jetzt gerade noch aktuell im Kopf habe, ist noch der aus dem letzten Berichtsjahr. Mittlerweile könnten wir die 1000 schon überrundet haben.
Okay, jetzt wollte ich Sie herauslocken oder irgendwas, ein Bonbon sozusagen für denjenigen. Aber man darf trotzdem natürlich jederzeit kommen. Ich denke, Sie sind auch im Internet und so vertreten. Da können wir ja nachher ein bisschen schauen, wo Sie sind. Was mich an der Stelle noch interessieren würde, wir haben schon so Altersabteilung, Jugendfeuerwehr erwähnt. Wie viele Abteilungen gibt's denn insgesamt und was machen die so? Ganz grob, wir gehen nachher noch ein bisschen rein in die Abteilungen. Nur, dass wir es mal benennen.
Ja, wir haben insgesamt 13 Abteilungen und ich sag's mal 5 Sonderabteilungen. Zu den Sonderabteilungen zählt zum Beispiel so etwas wie der ABC-Zug oder die Höhenrettungsgruppe beziehungsweise auch die Rettungshunde sind unter dem Dach der Feuerwehr Ulm firmiert. Auch der Spielmannszug, den ich gerade erwähnt hatte. Wir haben diverse Fachberater zum Beispiel für Chemieeinsätze und auch unsere Notfallseelsorger, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind. Die 13 Abteilungen, die auch teilweise in die Kameradinnen und Kameraden, die dort Dienst tun, sind auch teilweise in irgendwelchen Sondereinheiten, wie zum Beispiel dem ABC-Zug, und verteilen sich über das komplette Stadtgebiet.
Ja, und dann gibt's doch noch die Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr.
Die Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr sind tatsächlich ein eigenständiger Verein und firmieren nicht unter der Feuerwehr Ulm als Abteilung oder ähnliches. Sie sind wirklich selbstständig. Allerdings sind sie natürlich sehr, sehr nah der Feuerwehr Ulm, weil die Mitglieder dort häufig auch Mitglieder in der Feuerwehr Ulm sind oder mittlerweile eben nicht mehr im aktiven Dienst, eben als Alterskameraden unterwegs sind und die sich dann liebevoll um unsere Fahrzeuge kümmern, die mittlerweile ausgesondert wurden, die nicht mehr aktiv im Einsatzdienst stehen, die wirklich auch dort ein Stück Geschichte bewahren und diese pflegen, um das auch spätere Generationen mal sehen können, wie man früher tatsächlich mit wenig Technik viel anrichten konnte.
Wie viele Fahrzeuge sind denn jetzt aktuell aktiv im Dienst ungefähr?
Ja, wir haben rund 80 Fahrzeuge, die aktiv im Dienst sind. Und von einem großen Kranfahrzeug bis hin auch zu einem kleinen PKW, der dann eben Personal zur Einsatzstelle führt.
Was sind denn so die drei größten Stars im Moment im Fuhrpark?
Also die wichtigsten Fahrzeuge, die für uns da sind, sind üblicherweise ein Löschfahrzeug, ein sogenanntes Löschgruppenfahrzeug, das in jeder Abteilung auch vorhanden ist. Es bringt üblicherweise Wasser mit, sodass wir sofort auch löschen können, unabhängig vom Hydrantennetz. An drei Standorten im Stadtgebiet gibt es eine sogenannte Drehleiter, sodass wir Menschen bis zu einer Höhe von 23 Meter retten können. Und auch Einsatzleitfahrzeuge, das sind so vielleicht die drei, die am häufigsten ausrücken. Besonders markant bzw. sehr imposant ist natürlich, sind solche Sonderfahrzeuge wie ein Feuerwehrkran, ein 70-Tonnen-Meter-Kran, der dann auch durchaus in der Lage wäre, einen LKW einseitig anzuheben. Oder auch unser sogenannter, umgangssprachlich MOGES genannt, mobile Gefahrstoffeinheit, die dann Flüssigkeiten bis zu 19.000 Liter aufnehmen und transportieren kann, unter Umständen auch Gefahrstoffe wie zum Beispiel Diesel oder Benzin.
Sind die aktiven Fahrzeuge und die sonstigen Gerätschaften alle jetzt zentral untergebracht in einem Feuerwehrgerätehaus oder wie sieht das aus, baulich und...
Ja, wir haben die Hauptwache in der Keplerstraße, die hat eine Vielzahl an Fahrzeugen, auch Sonderfahrzeuge sind dort untergebracht, aber bei weitem nicht alle. Das wäre taktisch nicht besonders geschickt, da wir natürlich relativ schnell beim Bürger sein wollen. Und so sind in jedem Stadtteil über die Stadt verteilt auch Löschfahrzeuge verteilt, auch sogenannte Mannschaftstransportfahrzeuge. Das sind ganz normale Fahrzeuge, PKW-Größe, die dann bis zu 8 Personen transportieren können. Und diese Dislozierung in den einzelnen Abteilungen hilft uns eben möglichst schnell beim Bürger erste Maßnahmen zu ergreifen und auch Rettung durchzuführen. Dazu sind wir auch verpflichtet, ein Stück weit aus dem Feuerwehrgesetz heraus. Im Feuerwehrgesetz spricht man da von der Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr und das Innenministerium hat es etwas konkretisiert und erwartet, dass wir in 80-90% aller Fälle binnen 10 Minuten vor Ort sind.
Ja, das ist doch mal eine Hausnummer, dass man also doch, wenn man nicht ganz zentral belegen ist, dass man dann auch wirklich zügig vor Ort sein kann. Sie sind Branddirektor oder lieben Sie mehr den Begriff der Kommandant? Wie sieht es aus?
Der Kommandant ist etwas einfacher und verständlicher. Beim Branddirektor ist es lediglich ein Begriff aus dem Beamtentum, der den Dienstgrad wiedergibt. Daher denke ich, für den meisten ist es der Kommandant, der dann deutlich eindrücklicher ist.
Da weiß man, was das ist. Da kann man sich was drunter vorstellen. Wir haben vorhin ein bisschen die Jugendfeuerwehr schon angesprochen und auch das Feuer, das in den Augen der jungen Leute brennt, wenn sie Technik sehen und wenn sie eben auch die Kameradschaft pflegen können. Was gibt's denn da im Moment Spezielles bei der Ulmer Jugendfeuerwehr? Wie viele Leute sind da jetzt gerade aktuell aktiv?
Also wir haben derzeit 130 Jugendliche, die aktiv sind. Leider nehmen die immer wieder ab, aber nicht aus einem schlechten Grund, dass sie austreten, sondern sie werden erwachsen, sie treten über in die aktive Abteilung und verstärken dort den Einsatzdienst.
Das ist ja Kofela nicht.
Ja, genau. Das ist auch das Ziel, was sowohl die Jugendlichen wie auch wir haben. Es genau. ist unser wichtigster Lieferant für Nachwuchs. Die Jugendlichen sind da wirklich hellauf begeistert. Diese 130 Jugendliche bestehen mittlerweile aus rund 30 Mädchen, die dort ihren Dienst machen. Und die werden immer mehr. Und das ist auch gut so. Zu uns kann jeder kommen, der möchte und der sich interessiert für uns. Egal, ob man technisch schon vorgebildet ist oder nicht. Ich habe damals auch noch nicht so viel verstanden von der Technik, hat mir den Zugang zur Technik auch deutlich erleichtert. Von daher, wir können eigentlich jeden gebrauchen, der Interesse hat, uns zu unterstützen. In fast allen Ortsteilen gibt es derzeit eine, zwei haben gerade keine Jugendfeuerwehr da, die meisten eben in die aktive Abteilung übergetreten sind, aber auch die sind im Begriff, eben wieder eine Jugendfeuerwehr, eine Jugendgruppe aufzubauen, und in jedem Ortsteil kann man eigentlich zur Feuerwehr kommen.
Wie werden die jungen Leute abgeholt, die sich melden bei der Jugendfeuerwehr? Was macht man mit denen am Anfang?
Am Anfang zeigt man ihnen erstmal natürlich die Örtlichkeiten, die Fahrzeuge, so dass man vielleicht auch das ein oder andere Feuer entfachen kann. Dabei, wenn dann die, wie Sie schon sagten, die Augen leuchten, dass das Brennen anfängt. Man kennt das eigentlich, wenn man im Feuerwehrfahrzeug durch die Straßen fährt, dann die Kinder winken einem zu. Sie bekommen zum ersten Mal Kontakt in der Schule mit einer Brandschutzerziehung. Da sind sie noch etwas zu klein. Da sind sie so um 6 oder 7 Jahre. Mit 10 beziehungsweise mit 12 können sie zu uns kommen und in die Jugendfeuerwehr eintreten und sind dann auch von der Körpergröße beziehungsweise auch von der Leistungsfähigkeit des Körpers so, dass man auch erste technische Ausbildungen machen kann. Das ist aber nicht der Schwerpunkt, sondern am Anfang machen wir sehr viel spielerische Sachen. Es gibt einige Ausflüge, es gibt sehr viel kameradschaftliche Dinge, aber auch, wie gesagt, wichtige Elemente, die im feuerwehrtechnischen Bereich sind, sei es, dass die relativ schnell lernen, wie man einen Notruf absetzt oder dann auch später, wie Erste Hilfe oder Ähnliches geht.
Die Jugendfeuerwehr, wahrscheinlich so wie die restliche Feuerwehr auch, hat wahrscheinlich auch unter Corona gelitten, oder?
Ja, die Jugendfeuerwehr ist eine der zwei Gruppen, die ganz besonders gelitten haben neben der Altersabteilung. Während die Aktiven als Systemrelevante dann in Kleingruppen üben konnten, durften die Jugendlichen noch nicht üben, einfach um sie auch zu schützen oder beziehungsweise das Virus nicht weitertragen zu können. Sie haben es aber sehr gut gemeistert aus meiner Sicht. Sie haben Online-Unterrichte gemacht, sie haben eine Online-Challenge sich gegeben. Das heißt, alle Abteilungen haben eine Bildcollage gemacht, ohne sich zu treffen dabei. Und die haben wir dann auch gegenüber den anderen Aktiven einfach mal ausgestellt, verteilt, dass die sehen, was unsere Jugendlichen auch trotz Corona noch machen können. Sie sind weiter, Gott sei Dank, bei uns geblieben. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Leider hat man keinen echten Zuwachs in der Zeit, weil man konnte ja auch nicht einfach mal zum Schnuppern kommen.
Aber jetzt geht's doch wieder los. Gibt's Möglichkeiten, demnächst wieder Präsenz zu machen?
Ja, seit kurzem, seit 1-2 Wochen, seit die Zahlen so massiv sinken, sind wir wieder in Präsenz. Die Jugendgruppen fahren wieder nach und nach hoch, so dass die ihren Übungsdienst, circa 14-tägig haben die ihren Übungsdienst wieder durchführen können in Präsenz. Mittlerweile dürfen wir im Freien mit 20 Personen gleichzeitig üben. Das ist wirklich ein sehr großer Fortschritt. Auch die Jugendlichen dürfen mit dieser Anzahl üben und bei dem schönen Wetter gibt's nichts Besseres als tatsächlich im Freien bei der Jugendfeuerwehr zu üben.
Hat Corona dann tatsächliche Einsätze auch irgendwie tangiert?
Ja, wir mussten uns natürlich vor dem Virus schützen, so wie jeder in der Bevölkerung auch. Wir haben Masken tragen müssen, die FFP2-Masken, die in aller Munde sind, beziehungsweise auch die medizinischen OP-Masken. Allerdings haben wir keine Unterschiede gemacht, auch notfalls das Risiko in Kauf genommen, dass wir den Virus bekommen bei einem Einsatz. Aber wir haben deswegen keinen Einsatz abgebrochen bzw. verschoben.
Mit wahrscheinlich 18 wechselt man dann quasi automatisch von der Jugendfeuerwehr zur regulären Feuerwehr. Wie sieht es dann aus? Wie wird man dann weiter? Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann, Lehrgang? Welche Lehrgänge gibt's? Wie kommt man da weiter? Und dann wird man Gruppenführer oder irgend so. Ja. So viele, viele Dinge, die man da werden kann.
Mit 17 darf man bereits die Grundausbildung durchlaufen. Die Grundausbildung besteht aus ca. 140 Stunden, wo man alles Mögliche lernt, von der Brandbekämpfung über wie werden Schläuche ausgerollt, was für Wassermengen Mengen können mit einem Strahlrohr abgegeben werden, aber auch technische Hilfeleistungen, wie zerlege ich ein Fahrzeug so, dass wir einen Patienten möglichst schonend aus seinem verunfallten Fahrzeug retten können. All diese Dinge werden einem beigebracht, genauso wie ein sogenannter Atemschutzlehrgang. Also wir müssen ja, wenn es ins Feuer geht, uns schützen, unsere eigene Luft mitbringen, auf dem Rücken eine Atemluftflasche mitnehmen. Und das wird alles ausgebildet in relativ kurzer Zeit. Also das wird meistens samstags oder abends gemacht, weil die Kameradinnen und Kameraden sind häufig auch schon im Beruf oder in der Schule, sodass man das nicht Vollzeit unter der Woche machen kann. Das ist immer sehr, sehr spannend, wenn man sehr, sehr viel und in kurzer Zeit lernt. Nach dieser Grundausbildung lernen die eigentlich ein Jahr lang in den Einsätzen, in den Abteilungen, wie man Einsätze bewältigt. Das ist sehr unterschiedlich. Manche Abteilungen haben relativ viele Einsätze, manche haben vielleicht auch weniger Einsätze. Nichtsdestotrotz üben sie dann mit den Aktiven, mit den erfahrenen Kameradinnen und Kameraden und werden dort in die Tricks und Kniffe eingewiesen, wie man etwas am geschicktesten macht. Nach einem Jahr ungefähr kann man dann in diesen sogenannten Truppführerlehrgang gehen. Der Lehrgang wird dann auch am Wochenende durchgeführt. In diesem lernt man dann quasi einen Trupp zu führen. Ein Trupp besteht aus zwei Personen, also einem Truppmann und dem Truppführer, und kann dann auch selbstständig kleinere Einsätze bearbeiten. Nach diesem Truppführerlehrgang gibt es wahrscheinlich erstmal eine relativ lange Erfahrungszeit, die notwendig ist, um dann später bei einem Gruppenführerlehrgang auch angemeldet werden zu können. Diese Lehrgänge können wir nicht mehr oder machen wir nicht mehr am Standort Ulm, sondern dort geht es dann schon zur Landesfeuerwehrschule nach Bruchsal. Für Baden-Württemberg ist die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Dort lernt man dann in einem zweiwöchigen Lehrgang, wie man eine Gruppe führt, wie man Gefahren einschätzt, wie man taktisch vorgeht mit einer Gruppe, um sie möglichst effizient und effektiv einzusetzen gegenüber der Gefahr. Das sind dann eine Gruppe, besteht dann immerhin aus 9 Personen. Und mit diesen 9 Personen kann man auch ohne Probleme einen Küchenbrand löschen. Nach diesem Gruppenführer, das ist dann eher etwas mehr, ich sag mal, verwaltungstechnisch, ein sogenannter Zugführerlehrgang, der ist sehr stark gesetzeslastig auch. Da lernt man dann sehr viele Rechtsgrundlagen über Dinge im Einsatz. Also wie führe ich einen Zug? Ein Zug besteht dann schon aus 16 Personen mindestens oder gar mehr. Und dieser Zugführer ist im Regelfall der sogenannte Abteilungskommandant, also der in den Abteilungen der einzelnen Teilorte die Abteilung führt und auch die Einsätze von dort aus mitfährt als Führungskraft. Nach dem Zugführer ist eigentlich für die Freiwillige Feuerwehr nur in ganz seltenen Fällen ein sogenannter Verbandsführer möglich. Der Verbandsführer, der führt dann mehrere Züge. Also so 3 bis 4 Züge können dann geführt werden mit dem Verbandsführer, was dann schon immerhin in 60 bis 70 Personen geht. Das ist eher selten, weil üblicherweise Städte, die dann so viele Züge auch zur Verfügung haben, auch hauptamtliches Personal ist und dort dann der gehobene Dienst, der auch diese Verbandsführerausbildung hat, tatsächlich die Einsatzleitung übernimmt. Nichtsdestotrotz gibt es viele, viele interessante Lehrgänge bei der Freiwilligen Feuerwehr, die man auch belegen kann. Sei es, dass man als Jugendwart, als Jugendleiter sich ausbilden lässt. Das heißt, um die Jugendgruppe, die wir gerade vorher besprochen haben, auch anzuleiten, ihnen das Handwerk beizubringen. Wie bringt man geschickt Jugendlichen etwas bei? Wie macht man das auch interessant, dass es nicht ganz so monoton und schnöde wirkt? Oder auch gerade im Bereich des Atemschutzes oder im Bereich der Gerätewarte kann man Ausbildung machen. Und dort gibt es viele, viele andere Ausbildungen eben.
Wie ist denn jetzt das Verhältnis Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr in Ulm? Ich denke, Sie sind ja Hauptamtliche. Und wie viele Hauptamtliche gibt es insgesamt? Und die anderen sind ja dann die Freiwilligen. Ja.
Also Ulm ist sehr stark durch das Ehrenamt dominiert mit 530 aktiven Einsatzkräften. Demgegenüber stehen rund 70 Feuerwehrbeamte. Das macht schon deutlich das Größenverhältnis. Wir arbeiten Hand in Hand. Das läuft wirklich sehr gut aus meiner Sicht. Man kennt sich untereinander. Viele, viele Feuerwehrbeamte kommen aus den eigenen Reihen, so wie ich zum Beispiel auch, die irgendwo in der Freiwilligen Feuerwehr in Ulm groß geworden sind oder in einer anderen Freiwilligen Feuerwehr. Ich würde mal behaupten, das sind rund 90% haben eine Vergangenheit in der Freiwilligen Feuerwehr. Und das merkt man auch. Die Zusammenarbeit funktioniert da sehr gut. Die Feuerwehrbeamten sind hauptsächlich zuständig auch für, ich nenne es mal, kleine kleinere Einsätze am Tag, damit der freiwillige Feuerwehrmann nicht vom Arbeitsplatz weg muss, aber auch in der Einsatzleitung beziehungsweise als Ersteintreffende sind sie natürlich sofort an vorderster Front. Der schlichte Zeitvorteil, wenn ich auf der Feuerwache arbeite und dann das Löschfahrzeug direkt drauf kann und bin ich innerhalb von einer Minute aus der Feuerwache ausgerückt, während die freiwillige Feuerwehr halt aufgrund ihrer Systematik durchaus 3 bis 5 Minuten bis zum Feuerwehrhaus benötigt, sich dort noch die Schutzkleidung anziehen muss und dann ausrücken kann. So ist der Zeitvorteil schlicht und ergreifend im Innenstadtgebiet für die Feuerwehrbeamte sehr gut da. Im Außenbereich, muss man auch sagen, sind tatsächlich die Freiwilligen schneller. Das schaffen wir gar nicht vom Fahrweg her, wenn wir gerade in die Randlagen der Stadt Ulm fahren. Dort kommt dann häufiger auch die freiwillige Feuerwehr vor der Hauptwache an.
Wir haben schon gesehen, viele fangen in der Jugendfeuerwehr an, gehen in die freiwillige Feuerwehr und können dann vielleicht auch bei der Berufsfeuerwehr landen. Aber ich vermute mal, es gibt auch Quereinsteiger.
Ja, das gibt's auch. Wie gesagt, das sind eher selten, die Quereinsteiger und diesen Beruf zu ergreifen, aber ist nicht unmöglich, gibt es jederzeit. Man kann auch in die freiwillige Feuerwehr, muss man nicht zwingend über die Jugendfeuerwehr, auch wenn jemand mit 25, mit 30 oder älter noch zur Feuerwehr möchte, auch das ist herzlich willkommen. Ich hatte in meiner letzten Dienststelle den Ältesten, der in die Grundausbildung ging, der war 71, der wollte einfach noch mal wissen, wie das ist. Er wusste aber von vornherein, dass er nicht mehr in den aktiven Einsatzdienst kann. Er unterstützt allerdings die dortige Feuerwehr als Notfallseelsorge.
Ja, und er ist wahrscheinlich im Übrigen dann in der Altersabteilung, direkt in der Altersabteilung gelandet. Was macht denn die Altersabteilung so? Sie haben vorhin schon Ausflüge erwähnt für die Jugendfeuerwehr, ist wahrscheinlich ähnlich bei der Altersfeuerwehr oder bei der Altersabteilung.
Die Altersabteilung hat natürlich im Vordergrund die kameradschaftliche Zusammentreffen. Auch das war in der Corona-Zeit ging gar nicht. Und die Alterskameraden haben üblicherweise auch nicht zwingend diese Online-Medien, die man heute mit Online-Konferenzen macht, zur Verfügung. Deswegen hat es die besonders hart aus meiner Sicht getroffen in dieser Corona-Zeit. Sie setzen auf das Kameradschaftliche, aber aus meiner Sicht sind sie auch ein wichtiges Element in der Struktur einer solchen freiwilligen Feuerwehr. Sie können immerhin auch erklären, warum macht man solche Dinge, woher kommt das, wie hat man das früher gemacht und warum ist das heute anders. Kommt das Verständnis auch bei den Jüngeren viel deutlicher zum Vorschein, wenn man versteht, warum hat man das jetzt auf diesem Weg gemacht oder warum ist das nicht anders.
In welcher Form werden diese Kontakte gepflegt und das Wissen weitergegeben?
Die Alterskameraden treffen sich unterschiedlicher Art. Das ist auch jeder Abteilung selbst überlassen. Sie treffen sich zum einen durchaus auch im Kameradschaftlichen auf der Feuerwache in dem jeweiligen Teilort. Wir haben auch einmal im Jahr eine Infoveranstaltung, wo wir dann die Alterskameraden einladen und über die Neuerungen der Feuerwehr Ulm auch mal berichten. Aber sie gehen auch durchaus zu den Übungen beziehungsweise nach den Übungen und setzen sich mit den aktiven Kameraden dann auch gerne zusammen und tauschen sich dort auch gerne bei einem Getränk aus.
Früher gab es ja getrennte Leitstelle DRK und Feuerwehr und da haben sie gesagt, nee, das ist heute schon ein bisschen Hand in Hand.
Ja, mittlerweile sind wir eine sogenannte integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Rettungsdienst Hand in Hand in einem Raum auf einem System. Der mittlerweile europäische Notruf 112, also wenn Sie irgendwo in Europa den Notruf wählen wollen, reicht es, die 112 zu wählen und Sie kommen zum örtlichen Notruf heraus. Kommt natürlich auch hier innerhalb der Stadt Ulm und des Landkreis Alb-Donau-Kreises in Ulm an, auf der Hauptfeuerwache. Dort haben wir mittlerweile eine sehr moderne Technik. Die wurde 2019 komplett ausgetauscht, auf den aktuellsten Stand gebracht und wir bearbeiten dort insgesamt knapp 100.000 Einsätze. Das macht schon mal deutlich, wie groß das Ganze auch ist, also Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm zusammen. Auf die Feuerwehren fallen da nur rund 4.000, der Rest ist tatsächlich Rettungsdienst, der sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir Hand in Hand zusammen mit den Kollegen des DRK. Das heißt, wir wissen ja vorher nicht, welches Problem beim Notruf anliegt, ob ein medizinisches oder ein Feuer tatsächlich gemeldet werden soll. Und so gehen die Kollegen auch gleichzeitig, beziehungsweise nicht gleichzeitig, aber nacheinander in die Leitung 112, nehmen den Notruf auf und werden dann auch entsprechend die Alarmierung ausführen. Und sobald der Einsatz dann läuft, übernimmt auch der entsprechende Fachkollege, also bei einem Brand die Feuerwehr, der Feuerwehrkollege, und bei einem Rettungsdiensteinsatz dann auch der DRK-Mitarbeiter.
Welche Möglichkeiten der Alarmierung gibt's und wie sieht eine richtige, eine korrekte Alarmierung aus?
Also der Bürger hat natürlich die Möglichkeit, jederzeit über die 112 anzurufen. Mittlerweile geht das nur noch mit einem SIM im Handy drin. Früher ging das ohne, das wurde gesetzlich geändert. Die Feuerwehr erkennt auch, welche Nummer tatsächlich angerufen hat und kann theoretisch auch zurückrufen, falls eine Leitung abbricht. Diese 112 tatsächlich kann jeder Bürger anrufen und sollte dann auch melden, was denn tatsächlich vor Ort ist. Die Kollegen sind sehr geschult darin und führen den Notrufer auch trotz Aufgeregtheit durch das ganze System durch, dass sie die wichtigsten Informationen sofort bekommen. So wird zum Beispiel sofort beim Anruf der Feuerwehrnotruf, wo genau ist der Einsatzort, abgefragt, sodass man als erstes schon mal weiß, wo müsste ich Kräfte hinschicken, weil falls die Leitung abbricht, kann ich zumindest irgendjemanden dorthin schicken und Hilfe leisten. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Sollte jemand versehentlich auch mal oder unsicher sein, ob er den Notruf wählen soll, kann er diesen gern wählen. Der Notruf ist kostenfrei. Und dann sage ich immer, am besten mit den Kollegen ganz offen reden und schildern, was das Problem ist. Diese entscheiden dann auch, ob das tatsächlich ein Notruf ist oder nicht. Wenn man mit den Kollegen ganz normal redet, ist das auch nicht ein Missbrauch des Notrufes. Von daher, wenn man sich unsicher ist, gerne den Notruf anrufen und alle Angaben machen, so wie es die Kollegen dann auch abfragen.
Und jetzt kommt dieser Anruf rein und dann wird ja jemand rausgeschickt. Jetzt muss praktisch derjenige, der an der Leitstelle sitzt, entscheiden, wen schicke ich jetzt raus? Brauche ich jetzt einen RTW oder einen Notarztwagen? Reicht ein Krankenwagen? Brauche ich jetzt Feuerwehr? So und so viele Leute? So und so viele Leute? Da gibt's ja so Kategorien, in denen man die Feuerwehreinsätze auch einteilt.
Das ist richtig. Durch die Abfrage erkennt der Disponent tatsächlich, wie groß das Schadensereignis ist und entscheidet daraufhin für ein sogenanntes Stichwort. Die Stichworte sind dann zugeordnet nach Standardeinsatzmitteln, ob dann zum Beispiel im Rettungsdienst ein Notarzt und ein Rettungswagen kommen muss oder nur ein Rettungswagen. Bei der Feuerwehr ist es, ob ein Löschfahrzeug ausreicht oder ob wir die Drehleiter auch dazu benötigen. All das bekommt er relativ schnell raus durch dieses Abfrageschema und gibt dann das Stichwort ein. Der Leitrechner hat dann schon hinterlegt, was er alarmieren muss. Er weiß ja, in welchem Ort es ist, in welcher Straße es ist. Er kennt das Stichwort und diese Kombination daraus rechnet er quasi, wer alarmiert werden soll und löst automatisch im Hintergrund ohne großes Eingreifen bzw. weitere Tätigkeit des Disponenten die Alarmierung über die Funkmeldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel aus.
Der Halbdonaukreis stattet ja die Feuerwehren, also auch die Freiwilligen Feuerwehren auf den kleineren Dörfern, dieses Jahr mit digitaler Alarmierungstechnik aus. Was ändert sich dadurch?
Also die digitale Alarmierungstechnik gibt es schon länger. Früher hat man tatsächlich über Sirenen alarmiert, das kennt der eine oder andere. Sirenen gibt es nach wie vor noch für den Katastrophenschutz auch innerhalb der Stadt Ulm. Und die digitalen Alarmmelder haben den Vorteil, dass der Feuerwehrmann bzw. die Einsatzkraft den Melder direkt zum Beispiel am Gürtel tragen kann und wird dann mit einer sogenannten stillen Alarmierung, also nicht die gesamte Bevölkerung wird über Sirene geweckt, sondern nur derjenige, der benötigt wird, wird dann dediziert alarmiert und kann dann tatsächlich zum Feuerwehrhaus kommen und den Einsatz übernehmen. Diese Alarmierungstechnik ist innerhalb des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Ulm schon weit verbreitet. Was neu hinzukommt, ist jetzt ein digitaler Funk. Wir sprechen ja von Fahrzeug zu Fahrzeug beziehungsweise mit der Leitstelle nicht über Handy oder andere Telefone, sondern wir funken untereinander. Bisher war das der sogenannte analoge Funk, der dann im 4-Meter-Bereich tatsächlich übertragen hat. Und mittlerweile gibt es dann den digitalen Bündel, der dann bundesweit, theoretisch von Hamburg bis nach Ulm, direkt zu funken kann. Er ist allerdings mittlerweile etwas regionalisiert worden. Theoretisch kann er das immer noch, aber es wird nicht mehr genutzt.
Ich vermute, dass die Ulmer Feuerwehr ab und an auch mal außerhalb Ulms angefordert wird für größere Einsätze. Kann das sein?
Ja, die Ulm ist auch Teil der AGBF. Die AGBF, das steht für Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren. Und wir unterstützen uns gegenseitig miteinander und haben die sogenannte mobile Führungsunterstützung 2012 ins Leben gerufen. Das heißt zum Beispiel, beim Hagel 2013 in Reutlingen kam die Feuerwehr Ulm mit 4 Führungskräften nach Reutlingen und hat dort einen ganzen Tag geholfen, die Einsätze abzuarbeiten, zu koordinieren oder auch im Stadtgebiet. In Ulm wird demnächst der Tunnel, der neue ICE-Tunnel, in einem Jahr circa in Betrieb gehen. Dort arbeiten wir natürlich schon mit den umliegenden Feuerwehren wie Dornstadt zum Beispiel zusammen und müssen so gemeinsame Konzepte erarbeiten. Das ist durchaus üblich, dass man sich überregional auch hilft. Oder die Feuerwehr Ulm hat zum Beispiel den Feuerwehrkran, einer von 5 Kränen gleicher Bauart innerhalb Baden-Württemberg, der dann auch durchaus weiterfährt, um bei entsprechenden Notlagen zu helfen.
Notlagen ist ein gutes Stichwort. Wir haben vorhin gehört, die Ulmer Feuerwehr, also nur jetzt Stadt Ulm, hat ungefähr 1900 oder 2000 Einsätze im Jahr. Wie teilen sich diese Einsätze jetzt auf? Brandeinsätze sind ja bei weitem nicht ausschließlich.
Ja, die Brandeinsätze gehen immer mehr zurück und auch Gott sei Dank die Großbrände, das ist auch dank unserer Früherkennung, zum Beispiel die Heimrauchwarnmelder, die vor wenigen Jahren zur Pflicht wurden. Ein großer Teil sind mittlerweile die technischen Hilfeleistungen, zum Beispiel nach Verkehrsunfällen. Dort haben wir immerhin auch gute 100 Einsätze, die mit Menschenrettung und Verkehrsunfällen, aber auch andere Zwangslagen, aus anderen Zwangslagen befreien wir Menschen, wenn sie sich zum Beispiel irgendwo eingesperrt haben, dass wir die Türe öffnen, solche Dinge zum Beispiel. Oder auch Tierrettungen, auch das sind rund 10% der Einsätze, sind tatsächlich Tierrettungen, die wir durchführen, beziehungsweise Chemikalieneinsätze, Gefahrguteinsätze. Wenn man sich überlegt, was heute alles auf unserer Straße transportiert wird, da werden sehr, sehr viele Chemikalien auf der Straße transportiert und hin und wieder kommt es auch zu Unfällen auf der Straße mit Gefahrguttransporten. Dort unterstützen wir natürlich auch, aber auch jedes Fahrzeug hat schon ein Gefahrgut eigentlich in sich, sprich den Benzin- bzw. Dieseltank, auch der kann auslaufen. Da sind wir auch sehr häufig unterwegs, sodass das schon fast nochmal 20-30% sind.
Wenn die Feuerwehr mit Sondersignal fährt, hat sie besondere Rechte, muss aber doch die anderen Verkehrsteilnehmer im Prinzip durchlassen, wenn die es nicht checken. Wie sieht es genau aus?
Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass der Verkehrsteilnehmer das Wegerecht einräumen soll. Also er soll Platz machen, wenn die Feuerwehr mit Blaulicht und Sonderrechten, also Martinshorn, ankommt. Wir können das aber nicht erzwingen. Wir machen auch keinen Blechschaden, wenn jemand nicht sofort reagiert. Wir hoffen dann, dass der Verkehrsteilnehmer relativ zügig, so schnell er es eben kann, den Weg frei macht und uns eben möglichst schnell wieder zur Einsatzstelle kommen lässt. Bei manchen funktioniert das sehr gut und an manchen Tagen denkt man, hoppla, heute ist jeder mit dem linken Fuß aufgestanden und steht mir eigentlich im Weg. Für uns ist das immer so ein bisschen ein Spagat, wo man sagen muss, okay, möglichst schnell hinkommen, aber das natürlich auch unter der gebotenen Vorsicht. Daher bremsen die Feuerwehrfahrzeuge auch immer relativ stark in die Kreuzungen ab, weil man nie weiß, ob alle Verkehrsteilnehmer einen auch wirklich gesehen haben, dass wir mit Sonderrechten kommen.
Herr Röhrle, was war für Sie vielleicht der spannendste oder auch der gefährlichste Einsatz bisher in Ihrer Karriere, den Sie geleitet oder eben mitgemacht haben?
Ja, da gibt es eigentlich 2 große Einsätze, die mich wirklich in das Gedächtnis sich eingegraben haben. Zum einen der Einsturz des historischen Archivs am 3.3.2009 in der Stadt Köln. Dort sind leider 2 Menschen ums Leben gekommen, aber wenn man weiß, dass dort im Umfeld knapp 3.500 Menschen in naher Umgebung leben, ist das relativ wenig. Und der andere ist 2013, am 28. Juli, ist Deutschlands größter Hagelschlag in Reutlingen eingelaufen mit ca. 2.500 Einsatzstellen in 10 Minuten wurden dort generiert, Dächer abgedeckt, Fahrzeuge demoliert, wirklich auch eingeschlagen. Zum Glück sind dort nur rund 70 Menschen leicht verletzt worden durch die Hagelkörner. Ernsthaft verletzt ist zum Glück dort niemand worden. Das sind 2 Einsätze, die mich jeweils ca. eine Woche an Arbeitszeit gekostet haben und daher auch sehr tief in das Gedächtnis eingegraben haben.
Wie kann man bei so Großeinsätzen cool bleiben? Weil das ist ja das Wichtigste, in der Ruhe liegt die Kraft.
Ja, wie kann man da cool bleiben? Das ist immer die Kernfrage. Natürlich ist es auf der einen Seite die gute Vorbereitung, die wir haben durch unsere Ausbildung, zum anderen das Teamwork. Wir wissen, dass wir, wie vorher schon erwähnt, uns auf das Umland verlassen können. Wir können jederzeit die anderen Kollegen und Kameraden anrufen, die unterstützen einen. Und bei älteren Kameraden ist es dann häufig so, dass die auch deutlich mehr Erfahrung haben und einem vielleicht den entscheidenden Tipp geben, wie man das am geschicktesten lösen kann. Und daher hilft das Netzwerk, das gemeinsame Netzwerk einem wirklich das Ganze auch gut und vernünftig umzusetzen.
Kommen die Kollegen manchmal auch an physische oder auch an psychische Grenzen durch Einsätze?
Ja, selbstverständlich sind Feuerwehrleute nur Menschen. Die sind keine Superhelden oder Ähnliches, an denen alles abprallt. Wir sind ganz normale Menschen. Wir gehen im Ehrenamt auch unsere Arbeit in einem ganz normalen Beruf nach, üblicherweise. Und da erhalten wir Unterstützung auf insbesondere durch unsere Notfallseelsorge, falls es dann als Nachsorge, insbesondere falls sich Einsätze in unserem Gedächtnis einbrennen. Leider weiß man nicht, welche Art von Einsätze einem tatsächlich beschäftigen und nicht mehr loslassen. Das kann man nicht pauschalisieren. Und wir bereiten unsere Einsatzkräfte auch bereits in der Ausbildung darauf vor, dass solche Einsätze kommen können.
Was war denn Ihr lustigster Einsatz?
Ein lustiger Einsatz ist immer sehr schwierig zu benennen, aber lustig wird's immer wieder dann, wenn Tiere im Spiel sind. Es gab einen Fuchs, ein Dackel, der in einem Fuchsbau sich versteckt hat, der dem Fuchs hinterher ist und nicht mehr rauskam. Und als wir ihn dann befreit haben, kam er raus und schüttelte sich und hat erstmal die komplette Mannschaft den Dreck quasi ins Gesicht geschleudert, die ihn gerade befreit haben.
Also es gibt auch Positives und Schönes und man freut sich, wenn man was lösen kann und jemandem helfen kann.
Ja, genau. Das ist eines der die wichtigste Triebfeder in diesem Branche.
Die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst du und dann fällt sozusagen der Harald Schmidt aus dem Fenster raus, wenn er sich zu weit vorbeugt.
Genau.
Herr Röhrle, herzlichen Dank fürs Dasein. Es war spannend, es war unterhaltsam und es war doch sehr instruktiv. Wir haben viel gelernt.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, und ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen, ein gutes Händchen und nicht allzu viele böse Einsätze.
Vielen Dank.
Dann war es das fast schon wieder in der Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.